Dosenfischen, der Podcast aus dem Zwischen den Küchenstudio. Ausgabe 165 G wie ganz alleine. Herzlich willkommen, liebe Hobbycacher, liebe Dosenfundis, liebe Geo-Homöopathen, liebe Besserverstecker, liebe Mikromacher, Multicacher, Mystery-Meister, Earthcache-Ignoranten-Challenge-Absolventen, Locklegastheniker, liebe Geschichtenschreiber, liebe Kurzlogger, ob ihr sucht im Bayerischen Wald oder an der Nordseeküste, am Stettiner Haff oder im Elbsandsteingebirge, herzlich willkommen hier im Zwischen den Küchenstudio. Seit langem mal wieder ein Podcast ganz alleine und aus der Zentrale des Grauens von Sandmanns Bauwerksuntersuchung. Wieso von Sandmanns Bauwerksuntersuchung, werdet ihr da fragen, und ganz zu Recht, denn ihr erwartet doch einen Dosenfischer-Podcast und nicht einen Bauwerksuntersuchungs-Podcast, kann ich erklären. Ich habe früh gelernt, ich weiß gar nicht, von wem es war, von einem meiner Heldencacher sicherlich, dass man sich durch nichts so gut unauffällig machen kann wie durch eine Warnweste. Blaumann hilft auch, aber eine Warnweste ist ein ganz entscheidendes Accessoire, wenn man irgendwie dafür sorgen will, nicht wahrgenommen zu werden. Jetzt habe ich angesichts eines besonderen urbanen Caches, der hier in Schwerin gelegt wurde, von Lirk, liebe Grüße an dieser Stelle, gerade einen wunderschönen Brief bekommen. In diesem wunderschönen Brief eine wunderschön orange Warnweste mit eben diesem dieser Aufschrift auf dem Rücken: Sandmanns Bauwerksuntersuchung. Sieht ziemlich offiziell aus. Und wenn das noch nicht offiziell genug daherkommt, habe ich als Zusatz noch etwas bekommen, das ich zuerst bei Michael Zielinski bewundern durfte, nämlich einen Original-Geocacher-Ausweis. Geocaching-ID steht drauf, das Groundspeak-Logo ist drauf, mein Foto, das ich auch bei Facebook zum Beispiel benutze, ist netterweise ein bisschen langgezogen, da wirke ich noch ein bisschen schmaler, steht mein Name drauf und es steht drauf, dieser Ausweis weist den Inhaber als Teilnehmer des weltweiten GPS-Stash-Hunting aus. Privatpersonen und Behörden werden um Kooperation bei der Erfüllung der Aufgaben ausdrücklich gebeten. Ich habe auch noch einen ordentlichen Barcode drauf, den habe ich schon versucht zu scannen, ist mir leider nicht gelungen. Vielen Dank, Lirk, damit kann im urbanen Cachen jetzt nichts mehr schiefgehen. Hat übrigens eine gewisse ironische Note, dass jemand, der fast so weit draußen wohnt, wie wir hier in Mecklenburg generell sind, mir sozusagen die Accessoires fürs urbane Cachen zuschickt. Finde ich aber trotzdem gut. Vielen Dank dafür. Hätte ich am kommenden Sonnabend nicht gebraucht, war ich nämlich beim Event. Da waren lauter solche Verrückten. Das Ganze fand in Kaspelwerder statt, eine mir ja schon bekannte Location, ein mir ja schon bekannter Ort. Denn da haben wir ja unseren, ich erinnere mich, glaube ich, zweiten Geburtstag gefeiert. Also als Dosenfischer diese kleine Veranstaltung hier 2 Jahre alt wurde, haben wir in Kaspelwerder gefeiert, viele nette Leute begrüßen können. Fast so viele, wie jetzt an diesem Sonnabend da waren. War eine total nette Runde. Die Schweriner Cacher-Gemeinschaft ist mal wieder zusammengekommen. Das klingt jetzt für euch da draußen nicht so spektakulär, ist es aber insofern, als dass es eigentlich nur 2 Events in der Region gibt. Wenn man unseren Dönerstag dazu rechnet, vielleicht 3. Nämlich das ist einmal die Rundscheune, die jetzt ausgelagert war nach Kaspelwerder. Ein Event, das Enya, Netzwerk und die Puschels organisiert haben. Dann gibt es noch ein traditionelles auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam rumstehen und Glühwein trinken. Und wie gesagt, wenn wir Zeit und Lust haben, auch noch einen Dönerstag hier at the best Döner ever bei ABBA um die Ecke. War wie gesagt unglaublich fein, weil viele Leute da waren, die ich schon lange mal kennenlernen wollte. Hier sind ja auch in letzter Zeit viele neue Menschen in den Loks aufgetaucht. War hochgradig spannend, und für die, die in Ulm zum Beispiel dabei waren oder die Videos gesehen haben, unser Schlagzeuger, der da hinten saß, der Krishan, der ist ja noch als Muggel mit nach Ulm gekommen. Jetzt sucht er total fleißig und hat auch justamente seinen ersten FTF hingelegt. So knapp 30 Funde und zack, schon ein FTF. Herzlichen Glückwunsch. Aber der wird uns nicht hören. Bin ich jedenfalls ziemlich begeistert. Ich habe auch was Neues angefangen. Was heißt so ganz neu? Ist es nicht, der ein oder andere wird es schon kennen von mir. So, ansonsten ist es natürlich selbstverständlich dem aktiven Geocacher gut bekannt. Und zwar habe ich jetzt mit mäßigem Enthusiasmus, aber eben doch in halbwegs konsequenter Form, das Projekt 366 gestartet. Sprich, ich will versuchen, über die nächsten vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre, keine Ahnung, mein Grid voll zu bekommen, das mir zeigt, dass ich am Ende sozusagen an jedem Tag des Monats, des Jahres einmal gecached habe. Das ist jetzt im Moment, im September gerade, noch einigermaßen machbar, auch wenn ich heute schon wieder einen Tag verpasst habe. Aber schwer wird es nachher gen Dezember oder gen Januar. Wie ich zum Beispiel am 24. Dezember einen Cash finden soll, ohne nicht den gesamten Zorn der Familie auf mich zu ziehen, das ist mir noch nicht so richtig klar. Also wenn Frau Sandmann mich dann danach vor der Tür stehen lässt, wird es ja auch schwer. Andererseits, woanders gibt es das ja bestimmt, könnte man ja sich auch so Hilfscaches legen, ne? So Dinge, die, also ich würde aber einlegen, aber mir, und die würden dann warten bis zu dem Tag, und der ist dann auch so platziert, dass man eine Chance hat mit so einem, na, Kirche ist jetzt nicht so unser Thema zu Weihnachten, aber dass wir, also beim Weihnachtsspaziergang oder so, vielleicht dann noch einen Geocache suchen. Problem ist ja aber, ich weiß nicht, geht euch vielleicht auch so, man hat ja nun nicht immer GSAK dabei, erst recht nicht die Statistik. Ich unterlasse es auch tunlichst, meine Statistik in mein Profil zu posten. Und insofern war ich bis jetzt ja immer gar nicht so richtig im Bilde, an welchem Tag ich überhaupt zu cachen habe. Das hat sich jetzt geklärt, denn natürlich hat das Swiss Army Knife für Geocacher, also GSAK, auch dafür eine Lösung parat. Es gibt natürlich ein Makro, das aus deiner Fundstatistik eine Kalenderdatei erzeugt, die man danach nur noch importieren muss in den eigenen Kalender, und zack ist man versorgt mit den entsprechenden Terminen. Ich habe jetzt den Text nicht verändert, hätte ich aber natürlich können, und so sagt mir mein Handy jetzt, Sekunde, ich gucke mal eben nach, und so sagt mir mein Handy jetzt immer leider doch noch an viel zu vielen Tagen, dass ich keinen Cash gefunden habe. Ich wollte euch ganz kurz noch den Text vorlesen, doch wenigstens damit, genau. No geocache done on this day of the year. Kriege ich jetzt morgens um 9 immer um die Ohren geknallt. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich noch eine Chance habe oder nicht. Apropos um die Ohren geknallt. Geknallt hat ja meiner Ansicht nach auch auch die großartige Treue-Retter-Aktion. Die T-Shirts sind ja bereits im Versand. Es gibt bei Facebook, wer sich diesem Dienst immer noch preisgibt, sei jetzt hiermit darauf hingewiesen, auch eine kleine Gruppe, in der man sein Foto vom Treue-Retter-T-Shirt posten kann. Die bestehenden Fotos sind alle schon ziemlich schick. Man kann sehen, dass die Dinger echt was hermachen, dass die richtig schön geworden sind. Und wem das noch nicht genug ist und wer aber ein großer Coin-Fan ist, der wird natürlich auf Louis Cyphers Seite nach wie vor fündig, wenn es darum geht, ganz seltene und besondere Coins zu ersteigern. Das Ganze dann auch zugunsten der MS-Treue. So, dem Betonschiff. Also, muss ich weiter nichts erzählen. Anderen Geschichten kennt ihr ja. Wir haben eine Mail bekommen von den Köln Erschatzpi Rat N. Die haben das so mit Groß- und Kleinschreibung gemacht. Und diese Mail besagt, dass ein Cache, der Elviras Schleimspur heißt, neulich im Radio zu hören war. Und zwar gibt es da einen Mitschnitt, 13 Minuten. Das MP3-File findet ihr im Listing, und zwar im Listing von GC26YV6. Natürlich aber auch bei uns im Podcast. Ich habe noch gar nicht reingehört, aber wer Bock hat, mal zu gucken, wie man in 13 Minuten podcastend etwas als Profi, also radiomäßig etwas über Geocaching erzählt, dann nur zu. Nochmal ganz kurz zurück zu den Fotos. Es wundert euch sicherlich nicht, Martin in eckigen Klammern hat schon wieder eins seiner typischen Kunstfotos gepostet. Allein deshalb lohnt sich, wer bei Facebook ist, der Beitritt zu dieser Gruppe. Ansonsten müssen wir mal gucken. Louis Cypher ist da ja unglaublich aktiv. Vielleicht finden wir für diejenigen, die Facebook hassen wie die Pest oder sich wenigstens davon fernhalten, ja noch eine andere Variante, diese Fotos mal anzugucken. Jeder von euch weiß, dass Geocaching wirklich wild um sich geschlagen hat, was den Bekanntheitsgrad betrifft. Unter anderem gibt es natürlich auch an der Volkshochschule Geocaching-Kurse. Das ist ja erstmal nichts Wildes. Das soll sich ja jeder irgendwie seine Mark 50 dazu verdienen, wie er mag. Und ich meine, wir wissen alle, bei Volkshochschulen sind die Dozenten nicht unbedingt überbezahlt. Jetzt gab es mal eine hübsche Begegnung zwischen Geocachern und Geocache-Volkshochschul-Kursbesuchern. Ich lese mal kurz vor. Es ist ein Log, das uns Talkie geschickt hat. Das heißt, ob es uns Talkie geschickt hat, muss ich gleich mal gucken. Kann ich gar nicht sagen, weil ich den Nick gar nicht kenne. Aber das Log jedenfalls ist von Talkie. Das war eine denkwürdige Runde. Heute war ich mit der besten Gastcacherin von allen und Frau A, ihres Zeichens 3,5 und zum ersten Mal mit dem Fahrrad ohne Stützrädern auf Cache-Runde. An Station 1 lief erstmal alles nach Plan, gefunden, in gefühlt 3 Sekunden weiter ging's. An Station 2 die offensichtlich in Frage kommenden Objekte untersucht, nichts gefunden. Beim vom GPS angezeigten Nullpunkt stehen geblieben und die Stahltrossen am Ende der Brücke genauestens untersucht. Aha, 4 kleine ausgedruckte und aufgeklebte Zettel gefunden, wie es sie nur beim Cachen gibt. West, oben, 146534 mm Nord. Und West, unten, 145977 mm Nord. Damit sollte sich doch was machen lassen. Gerechnet, gerätselt, nichts. Was bitte soll das bedeuten? Die Kompassrose gedreht, subtrahiert, quergesummt, nix. Moment, ist es auf der anderen Wegseite? Ist da vielleicht auch was? Gesucht, aber nichts gefunden. Die Hirne zermartert, aber auch alles nichts. West oben, West unten, Stahlseile im Winkel. Winkel, peilen, ja klar. Nur wohin? Herrje, nochmal die andere Seite untersucht. Da, doch etwas. Ost oben, 14636 mm Nord. Eine Stelle weniger. Und kein Ost unten? Das macht doch alles keinen Sinn. Wie die beste Gastcacherin von allen bemerkte, ist das nicht D2? Das kann doch nicht so schwierig sein. In meinem Kopf fluchte es schon länger D4, wenn nicht D5. Was war denn das da auf der anderen Seite der Brücke? Wieder 100 Meter, 150 Meter zurück. Da ist doch auch was. Süd oben und Süd unten. Und nun? Ratlosigkeit in Reimform. Daraus lässt sich nie was Sinnvolles machen. Höchstens eine Brücke. Moment mal, könnte es sein, dass die laminierten Zettel gar nicht zum Multi gehören? Gerechnet, ja. Damit kann man eine stabile Brücke bauen. Peinlich berührt umgeschaut, laut losgelacht, die Konstrukteure verflucht. Wieder über die Brücke zum Nullpunkt, Hirn erneut eingeschaltet, die offensichtlichen Objekte nochmal untersucht. Station 2 sofort gefunden und weitergegangen. Und jetzt kommt der angeteaserte Punkt. Jetzt kommt der angeteaserte Punkt mit der Volkshochschule. Auf dem Weg zu Station 3 dann unsere Apothekerin mit 4 anderen uns unbekannten Personen mit GPS getroffen. Erst nicht getraut zu fragen. Dann doch gefragt. Teilnehmer eines Volkshochschulkurses zum Thema Geocaching. Mit T natürlich. Geocaching. Zitat, in ein paar Jahren ist das auch was für euch und euer Töchterchen. Darauf gebe ich das GPS an besagte Frau A. Sie sieht die Kompassnadel und sagt, da lang. Betretenes Schweigen bei der Apothekerin. Ich grinse, sie ist Profi, da können sie noch viel lernen. Gefunden haben wir die Dose schlussendlich doch, aber das war ehrlich gesagt Nebensache. Danke für die denkwürdige Runde, sagt Talkie. Ja, das sind so die Logs, die erheitern. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Kursteilnehmer getroffen, aber das ist hier in Mecklenburg ja auch nicht so selten. Da trifft man ja kaum normale Geocacher und erst recht keine Kursteilnehmer. Wer bei Lost in MV zugegen war, der kennt Matthias Meissner. Matthias Meissner ist hier in der Region, also hier in Mecklenburg-Vorpommern kann man fast sagen, so der OpenStreetMap-Guru. Das wird er nicht gern hören. Gurus gibt es ja bei so Open-Projekten gar nicht, sondern nur Menschen, die sich aktiv einbringen und sich sehr um die Sache bemühen. Und so einer ist in diesem Fall Matthias. Matthias Meissner, kurze Hose, Zopf und das auch irgendwie immer, habe ich den Eindruck. Habe ich kennengelernt auf einer Kartografenveranstaltung, wo er OpenStreetMap vorgestellt hat und mächtig angegangen wurde von jemandem, der mit seinem Verlag professionell Karten verkauft. Der war so ein bisschen frustriert, dass er das Gefühl hatte, er kriegt seine tollen Karten nicht mehr verkauft, weil es da OpenStreetMap gibt. Solche Leute gibt es, aber es gibt eben auch Menschen, die sich darum verdient machen, dass OpenStreetMap immer besser wird. Und mittlerweile habe ich schon verdammt viele Leute gesehen, die auf dem GPS eben nicht mehr die ja durchaus auch nicht ganz preiswerte Topo von Garmin haben, sondern sich einfach eine OpenStreetMap-Karte passig machen. Funktioniert in ganz vielen Fällen und in ganz vielen Regionen. Damit das funktioniert, muss man natürlich in Regionen, die noch nicht so gut gemappt sind, dann und wann mal ein bisschen was tun. In diesem Fall hat Matthias mit seiner Crew, mit den anderen Leuten, die sich da vorwiegend in Rostock um OpenStreetMap bemühen, eine kleine Mapping-Party einberufen. Ich durfte ja schon mal zu Gast sein bei einer, damals in Grevesmühlen. Diesmal haben sie die Region um Hagenow im Blick Und deswegen wird diese Mapping Party auch genau in Hagenow steigen. Das Ganze ist mit der genauen Ankündigung gleich nochmal im Blog verlinkt. Versteht sich ja von selbst. Das Datum aber würde ich euch gerne sagen. Es ist nämlich der 22. Oktober 2011. 10 bis 11 Uhr Anreise, 11 bis 12 Uhr Kennenlernen und Aufteilung des Gebiets, 12 bis 14 Uhr Kartografieren, 14 bis 15 Uhr Mittag, 15 bis 17 Uhr Eintragung der Aufzeichnungen. Jetzt könnte man böse sein und sagen, dass man anhand der Zeiten sehr gut sieht, dass hier Studenten die Planer sind. 14 bis 15 Uhr Mittag. Haha. Haha. Aber sind wir ja nicht. Ist ja bloß der blanke Neid, dass der Job mich mittlerweile vom Spätaufstehen abhält. Bis jetzt gibt es 3 Anmeldungen. Wobei, wenn ich das richtig sehe, 2-mal. Ja, hoffen wir, es sind 3 Anmeldungen. Wenn ihr hier in der Region zu Hause seid oder auch in Hamburg, hey, Hagenow, Hamburg ist überhaupt keine Ecke, dann kommt doch einfach vorbei bei der großen Mapping-Party, um OSM schicker zu machen am 22. Oktober 2011. Das war eine Einladung. In der Schweiz passieren ja seltsame Sachen. Das ist jetzt mal so eine These, die ich mal in den Raum werfe. Auf alle Fälle gibt es da wenigstens einen Cache, der extrem seltsam ist. Wir haben nämlich eine Mail bekommen, in der Folgendes steht, und das lese ich mal einfach so vor. Hallo zusammen. Ich weiß, auf eigene Caches hinzuweisen ist nicht die feine Art, aber ich habe mal extra einen Cache erstellt, der alle 6 Punkte beinhaltet, die an einem Cache gehasst werden. So, klingt erstmal gruselig. Los geht's. Erstens, ein Mystery, der nur aus reiner Fleißarbeit besteht. Zweitens, der Cache ist ein Nano. Drittens, der Cache ist in einer Plastetüte. Viertens, das Versteck ist ein bekanntes Nano-Versteck. Der Ort des Verstecks, fünftens, ist überhaupt nicht interessant oder sehenswert. Sechstens, den Hint kann man nicht gebrauchen. Tja, also für wen diese Punkte, jetzt 1 bis 6, trotz der gesamten No-Go-Phase, also hier, was rede ich hier für einen Unsinn, trotz des gesamten No-Gos jedes einzelnen Punktes allein schon, besuchen möchte und demnächst in der Schweiz unterwegs ist, der gucke doch einfach mal GC34C3M. Ich habe irgendwie auf die Mail geantwortet und habe gesagt, aha, kam dann eine Mail zurück, ich sagte, okay, und wenn der Cache dann auch noch heißt, so ein Cache, ohne E natürlich, sollte nicht veröffentlicht werden, dann kann man ja mal drüber reden. Interessant ist übrigens, dass es mittlerweile auch schon 2 Notes zu dem Cache gibt, in dem unter anderem steht, indem man unter anderem sieht, dass sich hier Teams zusammenfinden, um die reine Fleißarbeit zu bewältigen. Also ich vermute ja, dass da noch irgendwie was hinter steckt. Achso, die Koordinaten sind natürlich ein Swissgrid. Ich sag ja, die Schweizer machen komische Sachen. Also wer Lust hat, einen Cache zu suchen, der keinesfalls veröffentlicht werden sollte, bitte und nur zu. EW742. Die älteren Hörer erkennen ihn natürlich auch aus dem vergangenen, also aus einem der vergangenen Podcasts, in der ich die Freude hatte, ihn begleiten zu dürfen auf Mansi-Jagd. EW742 hat das Ohr immer an den Themen, auch wenn er sie in seinem Podcast viel zu selten verbrät. Und der hat uns einen Hinweis geschickt auf eine weitere Form des Geocachings, eine weitere Spielart des GPS-gestützten Spiels. Natürlich nicht Geocaching, und es heißt geocheckpointing.com. Prinzip ist ähnlich den Mansis, also was man beim Geocheckpointing versteckt, das ist ein Zettelchen, den man an irgendeinen Ort klebt oder hinterlegt an irgendeinem Ort. Diesem Zettel ist eine dreistellige Nummer oder überhaupt eine dreistellige Kombination aus Zahlen oder Buchstaben. Die merkt man sich einfach und kann dann loggen. Das war's. Mehr ist es nicht. Man braucht also ein GPS dafür. und man braucht ein Gedächtnis beziehungsweise ein Fotoapparat oder ein Zettel und einen Stift und das war es auch schon. Und Geocheckpointing wirbt vor allem damit, www.geocheckpointing.com, dass es ein Spiel ist, das wirklich viel draußen Zeit mit sich bringt und wenig drinne. Ne, dass es also ein Spielchen ist, bei dem man draußen nicht groß irgendwie Angst haben muss vom Muggel und vor allem nicht so viel am Rechner sitzen muss, um sich irgendwas zurechtzufriemeln. Tja, ich würde ja behaupten, dass der Spaß am Geocaching so ähnlich, aus Ähnlichem besteht, nämlich auch zu Hause am Rechner rumhängen. Aber das mag ja nicht jedem so gehen. Und wer ganz frisch ein Smartphone mit GPS bekommen hat und mal gucken möchte, was es da so für Spielchen gibt, der kann sich vielleicht auch Geocheckpointing mal angucken. Jeder Geocacher natürlich auch, denn es ist natürlich auch mit dem GPS zu spielen. Ich habe, weil meine Anmeldung ein bisschen dauert, ich kriege hier meine Bestätigungsmail irgendwie nicht, habe ich noch nicht gucken können, wie das mit den Logs aussieht. Aber ich glaube, ein Log ist tatsächlich nur Zahl eingeben, gut ist. Ich habe auch noch nicht geguckt, eine App scheint es noch nicht zu geben. Aber die wird ja wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. EW742 hat übrigens erzählt, dass der Podcast mit Chris601, der ja mit dem Trabi um die Ostsee gefahren war, 8500 Kilometer waren es, glaube ich, am Ende, dass der ihn dazu motiviert hat, endlich mal einen Gutschein einzulösen, den er bereits vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen hat. Und dieser Gutschein berechtigte ihn für zu einer Runde Trabi fahren. Gab es übrigens auch ein schönes Foto. Ich glaube, es war in Niederfino am Schiffshebewerk, wenn ich es richtig gesehen habe. Fand ich spannend. Wenn ihr einmal lustige Sachen mit Johnny Cash machen wollt, also sozusagen etwas beitragen wollt zu einem ziemlich abgefahrenen, schrägen und durchgeknallten Johnny Cash Video, dann könnt ihr das jetzt im Internet. Und zwar ist das eine Seite, deren Adresse ich nur verklausuliert habe. Hier, thejohnnycashproject.com ist eine Nummer, bei der ihr mitwirken könnt, verschiedene Bilder so zu verfremden, dass sie nachher in einem Video eine schicke und ziemlich durchgeknallte Bildabfolge ergeben. Das Ganze dann zu einem Song. Ich meine, es war There Ain't No Grave. Ich will das jetzt nicht aufmachen, weil hier dann möglicherweise meine Aufnahmesoftware stockt. Und das fände ich schade. Insofern lasse ich euch mit The Johnny Cash Project. Soll ja auch viel getrunken haben in jungen Jahren, ne? TheJohnnyCashProject.com lasse ich euch jetzt einfach alleine. Wie gesagt, aus Angst, dass es mir hier möglicherweise den Rechner verhagelt. Lustiges Bilder basteln, wie es funktioniert, zeigt euch auf der Seite ein Video. Einfach angucken und danach Spaß haben am The Johnny Cash Project. Ich habe übrigens neulich, ich weiß nicht, wem es noch so ging, ich habe neulich zu einer unmöglichen Zeit Fernsehen geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie mitten in der Nacht, schon in der Frühe oder so. Auf alle Fälle zu einer Zeit, wo man eigentlich nicht Fernsehen guckt. Und habe eine für mich sehr interessante Reportage übers Glück gesehen. Glück ist ja immer so eine Frage, Glück beschäftigt auch die Philosophen. Was ist Glück denn eigentlich? Und darauf gab es eine sehr interessante Antwort von einem Hirnforscher, der gesagt hat, Glück ist ganz eng geknüpft an Neugier und an Lernen. Also wann immer wir etwas lernen, werden die Areale im Hirn aktiv, die ein Glücksgefühl hervorrufen oder dann entsprechende Aminosäuren, schieß mich tot, was immer da ausgeschüttet wird, für die Ausschüttung solcher Sachen sorgen. Das soll angeblich, also Lernen hat angeblich mit Glück zu tun. Weswegen Menschen, die nicht mehr lernen, ja auch nicht glücklich sind. Jetzt muss man das ja nur mal konsequent zu Ende denken. Und schon weiß man, warum wir geocachen. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Und warum wir sozusagen geocachen und eigentlich immer auf das Neue hoffen. Also, weil wenn wir losgehen und etwas finden, dann haben wir ja einmal das Erfolgserlebnis durch den Fund, aber wir erleben ja auch etwas Neues. Wir sehen ein Stück neue Landschaft. Wenn uns die Landschaft nicht neu ist, dann finden wir an der Landschaft neue Aspekte, die wir vielleicht entdecken, dadurch, dass wir die Dose gesucht haben. Vielleicht überrascht uns noch die Dose. Also diese Neugier, die wir naturgemäß haben und diesen Hang, etwas zu lernen, und jetzt ist mit Lernen eben nicht nur das sture Studium gemeint, sondern einfach im Sinne von neue Erfahrungen machen, dann werden wir glücklich. Dann sind wir glücklich. Und insofern kann eben auch ein Powertrail mit 300 Dosen bereits nach der, weiß ich nicht, vielleicht 5., 6., 7. nicht mehr so glücklich machen wie, sagen wir mal, ein Lost Place, weil einfach der Lern- und dieser neue Erfahrungsmach-Aspekt bei so einem Powertrail extrem gering ist. Da ist dann eher das Ergebnis vielleicht das Ziel, das macht, dass wir sowas durchhalten. Ne? Nämlich das Ergebnis, dass wir hinterher auf unsere Internetseite gucken können oder auf geocaching.com gucken können und da dann eine enorme Fundzahl hinter unserem Namen stehen haben. Das mag ja vielleicht in der Hinsicht der Grund sein. Auf alle Fälle war das für mich total einleuchtend, was am Geocaching so toll ist und warum wir es immer zu tun auch, nämlich wie gesagt, wir machen permanent neue Erfahrungen. Ja, fand ich sehr plausibel. Und wie gesagt, das erklärt dann eben auch, warum aufwendige Caches, warum pfiffige Dosen, ach Mensch, hier, gut mal hier, warum schöne Orte natürlich, warum all diese Dinge, die zu den Grundregeln des Geocache-Legens gehören, wichtig sind. Nämlich damit wir neue Erfahrungen machen und damit glücklich sind. Ist das nicht schön? Also Geocaching macht glücklich, sagen die Hirnforscher. Ich vermute, glücklich war auch das Team von Groundspeak, das mit der Kamera in Deutschland unterwegs war, denn die beiden haben ja nun wirklich viele, viele neue Erfahrungen gemacht und insofern dürften die Glückshormone bei ihnen nur so gesprudelt haben. Jetzt ist schon vor einiger Zeit, ich gebe es zu, am 22. September nämlich, jetzt ist das letzte oder wiederum ein Video ihrer Tour erschienen und diesmal geht's nach Prag. Kann ich auch sehr empfehlen. Ebenfalls ein sehr schönes Video, allein schon, weil Prag ja auch die blanke Messe ist. Ne? Findest nicht? Finde ich. Apropos Videos, wo wir gerade bei Videos sind. TKKR hat sich ja bereits als Zusammenschnippler diverser Dosenfischer-Ausschnitte des Ulmer Konzerts einen Namen gemacht. Hat da ja auch ziemlich feine Sachen unter anderem beim Geocoin-Fest eingereicht. Freue ich mich übrigens noch auf die Retrospektive des ja bisher noch nicht aufgelösten Filmwettbewerbs. Jetzt ist, ich habe den Eindruck, wir haben beide Videos noch nicht vorgestellt. Insofern erzähle ich euch mal von beiden. TKKR ist mit seiner Familie im Urlaub gewesen, an einer ganz einsamen Ecke der Welt und hat dort unter anderem ganz viele Musiker getroffen. Und den Musikern hat er immerzu so vorgesummt, eine Melodie, die die Hörer dieses Podcasts vom Anfang her kennen, nämlich die Spieluhr. Und er hat tatsächlich über die Zeit seines Urlaubs ein paar Menschen dazu gekriegt, sich das abzuhören und dann in einer wunderbaren gezupften Cello-Version darzubieten. Im Video, das er dazu gepostet hat, sieht man die Leute üben. Am Ende sieht man dann, hört man dann und sieht man dann, wie es tatsächlich auch gelungen ist. Eine neue Videoserie, die TKKR gerade begonnen hat, steht unter dem Motto Die Ulmer anders. Also sprich, die Ulmer lachen anders, ich weiß nur ein Beispiel, das ist, ne? Aber ein Video heißt eben auch Die Ulmer singen anders. Und das ist ein im allerbesten Sinne interaktives Video. Man macht es an und es fordert einen erstmal auf, die Pause-Taste zu drücken. Habe ich natürlich als alter Ignorant, ich lasse mir doch von dem Video nichts befehlen, nicht gemacht und bin Augenzeuge eines wunderschönen Films geworden. Sagt man so? Nein, so sagt man nicht. Und habe einen wunderschönen Film gesehen. Habe also wieder mal gemerkt, dass die Ulmer auf eine total sympathische Weise total durchgeknallt sind. Ich kann nur hoffen, dass ein paar von den Leuten jetzt diesen Podcast hören. Ich kann ja nicht an alle einzelne Mail schreiben. Es hat mich jedenfalls hingerissen und teilweise zu Tränen gerührt, was da vor der Kamera passiert ist. Die Kreativität, die da aus der Sache sprang, die war absolut beeindruckend. Und dieses Video würde ich jetzt nicht so über einen grünen Klee loben, wenn es nicht noch einen ganz besonderen Haken daran gäbe. Aber den findet bitte selber raus. Das Video ist selbstverständlich im Beitrag verlinkt. Nachdem ihr es ganz angeguckt habt, folgt dem mal, macht mal die Pause-Taste und danach könnt ihr lustig mit den Zahlen auf eurer Tastatur, ganz wichtig, mit den Zahlen auf eurer Tastatur spielen. Wer YouTube bedienen kann, weiß, welchen Effekt das hat. Ist jedenfalls in diesem Fall eine ziemlich coole Sache. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die Hörer der vergangenen Podcasts wissen, wir haben uns ein bisschen mit Mansis beschäftigt. Es hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich unbedingt einen auslegen musste. Habe aber ja immerhin schon zwei gelockt. In den Regionen, wo ich bisher zu Gast war, gab es immer leider keinen. Hätte ich sonst auch noch mehr gelockt. Ich habe jedenfalls immer nachgeguckt. Wer einmal ein bisschen was aus anderer Sicht darüber lesen möchte, dem sei das Blog lbgruhrgebiet.wordpress.com empfohlen. Da schreibt LGB Ruhrgebiet, jedenfalls wird er als Autor hier geführt. Ich vermute, es wird Chris-Rox31 sein, der hat uns nämlich die entsprechende Mail geschrieben. Der hat mal so einen Test-Mansi im urbanen Umfeld untergebracht und schreibt kurz, aber knackig darüber, wie seine ersten Erfahrungen damit sind. Eine Sache ist so, also man erhält tatsächlich eine E-Mail, wenn der Mansi gefunden ist. Bei den Needs Maintenance Logs allerdings gab es keine Nachricht des Systems. Da gehen wir mal davon aus, dass das dann auch noch kommen wird. Also die haben ja auch eine Facebook-Seite und dort steht, so schreibt jedenfalls Chris, dass das in Planung bzw. in Arbeit ist. Was ich im Mansi Newsletter ganz interessant fand, ist, dass sie jetzt eine dem FTF ähnliche Spielvariante eingeführt haben. Und zwar wollen sie in irgendwelchen Abständen, die sie noch nicht definiert haben, bestimmten Mansis einen sogenannten Goldstatus verleihen. Das sind dann keine normalen Mansis, sondern im System sind die dann Gold, so wie Platinum, halt Gold. Und da kann dann kriegt dann der super viele Mega-Gummipunkte, der diesen Gold dann zuerst findet. Der hört dann auch auf, Gold zu sein, also damit es eben wirklich so eine Art FTF ist, aber immer wieder befeuert, nicht bei, ne, denen ist schon klar, dass sie offenbar noch nicht genug Mansis haben, um diesen Gedanken dennoch verwirklichen zu können, haben sie einfach gesagt, das kann man ja dann mit Bestehenden machen. Fand ich durchaus interessant. Der Herr Ivalo ist ja in den vergangenen Jahren zu einem wahren Cineasten geworden und insofern kennt er sich mittlerweile in der Filmszene aus wie kein anderer. Es gab ja schon zum Beispiel in der letzten Bulle, in der Serie Der letzte Bulle schon mal eine Verwendung von Geocaching im Rahmen eines Drehbuchs. Jetzt ist Produktionsförderung von dem Medienboard gegangen an 7 Filmprojekte und eins davon heißt, also es ist ein Mystery Thriller und heißt Lost Place. Debütfilm von bla bla bla, der in 3D davon erzählt, wie eine Gruppe Jugendlicher beim Geocaching im Wald auf ein militärisches Geheimnis aus dem Kalten Krieg stößt. So. Dürfen wir gespannt sein? Hoffen wir, das ist einer der Filme, der auch dann tatsächlich seinen Weg in die Kinos oder aber ins Fernsehen findet. Der Name spricht Bände, wir werden ihn uns merken, Lost Place. Immer mal drauf achten, müsste ja dann jetzt irgendwie mal gedreht werden und demzufolge ja auch irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, das ist ja bei Filmen immer so eine irre lange Sache, auch mal in die Kinos kommen, hoffe ich mal. Man kann, wenn man eine, wie wir als Geocacher jetzt sagen würden, extrem abgedroschene Werbeidee präsentiert, richtig Kohle absahnen. Und zwar hat Hapag-Lloyd sich da was ausgedacht. Hapag-Lloyd hat, wenn ich das richtig sehe, ein neues Schiff am Start. Das ist die Columbus 2. Und jetzt hat Hapag-Lloyd an Reisebüros geschrieben und gesagt, Jungs, wir kriegen die Columbus 2 nicht voll. Habt ihr nicht eine schicke Werbeidee? Und die aller schickste Werbeidee, der geben wir ein bisschen Geld, nämlich, um konkret zu sein, 5.000 € für den ersten Platz, 2.000 für den zweiten und 2.000 für den dritten. Also da ist richtig Kohle in die Hand genommen worden. Wenn man allerdings die Preise professioneller Werbeagenturen kennt, dann ist das schon wieder nicht mehr so viel Geld. Das hier ist jedenfalls, diese 5.000 € für den Erstplatzierten sind als Werbekostenzuschuss gedacht für eine geniale Idee, um die Columbus den Leuten schmackhaft zu machen. Und siehe da, das Reiseland Reiseladen in Bergen hat diese 5.000 € gewonnen mit der Idee, Kunden mittels Geocaching einer Schatzsuche via GPS auf die Columbus 2 zu lotsen. Irre, wa? Tja, jetzt weiß ich nicht so recht, wie die das machen wollen, wenn das Schiff nicht gerade im Hafen ist, aber ich vermute, es ist eher im übertragenen Sinne gemeint. Dafür gibt es, wie gesagt, 5.000 Euro. Da werden sich unsere Profi-Cacher aber ärgern, dass das nicht ihre Idee war. Wobei, vielleicht ist das ja auch die Idee unserer Profi-Cacher gewesen und die haben also nur, die haben das Reisebüro beraten und profitieren jetzt doch, indem sie diese Cash-Runde dann auslegen können. Ziemlich abgefahren. Danke Klaus übrigens für diese Mail. Klaus hat uns ebenfalls eine sehr süße Mail geschickt. Auf YouTube ist nämlich ein Film zu sehen, der uns darüber aufklärt, dass der Maudacher-Bruch das Kescher-Mekka schlechthin ist. Das Ganze weiß MRN News. Da begleitet ein ziemlich lustiger Reporter mit einem ziemlich lustigen Ludwigshafener Dialekt zwei Geocacher und plaudert lustig von Catch und Mangel. Kann ich nur empfehlen, ein sehr putziges Video, jedenfalls wenn man sich nicht generell über Veröffentlichungen zum Geocaching ärgert. Wenn doch, lässt man davon lieber die Finger. Link gibt's im Beitrag. Ich habe ja endlich die beiden Where I Goes hier machen können. Wer die vergangenen Interviews gehört hat, weiß das bereits. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, war ziemlich beeindruckt, was man mit Where I Go dann doch so machen kann. Aber offensichtlich gibt es bei Jena, Thüringen, klar, ne? Jena, Thüringen, gibt es in Jena dann doch nochmal etwas, was diese Sache toppt. Wie Chrissa uns schreibt, ist in diesem Where I Go quasi ein Jump and Run Rollenspielen nachgespielt, nur dass man eben selbst dabei ist. Zitat: Was hier an Aufgaben in die Cartridge programmiert wurde, habe ich vorher noch nie gesehen. Suchen wir unsere Verstecke in dem Sinne normalerweise ja nur auf einer zweidimensionalen Ebene, beschrieben durch Längen- und Breitengrad, muss man sich hier zum Beispiel auch Gedanken machen, wie man sein Gerät in eine bestimmte Höhe bekommt und so. Ich will jetzt nicht weiter, hier steht in der Mail noch verdammt viel richtig Tolles. Das wollen wir aber jetzt nicht vorlesen, sondern ihr könnt ja einfach mal reinschauen. Die Logs sprechen für sich. GC2VZFT. Also ich glaube, Jena ist ja nicht nur deshalb dringend mal eine Reise wert. Kann man übrigens auch gleich mal nach Weimar nach nebenan gucken, ist auch super schön. Okay, Jena kann man ja vielleicht mal im Rahmen der Leipzig-Aktion starten. Leipzig? Natürlich Leipzig, nächstes Jahr. Die GeoGames wird ja eine schicke Geschichte, wenn man da die neuesten Neuigkeiten immer wieder erfahren will, dann folgt man einfach den GeoGames auf Twitter oder auch bei Facebook. Und Twitter, ne? Wer es noch nicht weiß, Twitter bietet ja auch einen RSS-Feed an. Also wer keinen Bock hat, bei Twitter mitzuspielen, aber durchaus lesen möchte, der abonniert einfach RSS und gut ist. Immer mal gucken wir so die Neuigkeiten der letzten Zeit durch und eine ganz unglaubliche Geschichte habe ich bei JR849, manchmal komme ich schon durcheinander, ne? 742, 849, bei JR849 gelesen. Und zwar ist ein Cache sozusagen einer religiösen Euphorie zum Opfer gefallen. Ich kann es nur vorlesen. Der Reviewer-Würfel scheint auch in der 2010er-Version kein Enable besessen zu haben. So musste vor fast anderthalb Jahren ein Cache trotz Wartung durch einen anderen Cacher ins Archiv. Aus den Augen, aus dem Sinn, natürlich interessierte sich niemand mehr für die Dose. Wirklich niemand? Zitat eines Logs: Bereits aus einiger Entfernung konnte ich einen Fahrradmuggel auf der Bank vor der Kapelle sitzen sehen, also erst noch etwas in der schönen Gegend herumgedrückt, bis der Herr endlich das Weite suchte. Als ich kurz darauf meinerseits vor der Kapelle saß und gerade das Listing aus der Tasche gezogen hatte, kam auch schon der nächste Muggel auf dem Weg heran, diesmal auf einem Traktor schon etwas älteren Datums. Er hielt genau vor der Kapelle an und stieg bei laufendem Motor ab, um ein kurzes Gebet zu sprechen und ein paar Worte mit mir zu wechseln. Dann machte er mich auf ein kleines Büchlein aufmerksam, in das man sein Gebetsanliegen eintragen konnte.
Es steckte in einem durchsichtigen Plastikröhrchen, dieses in einer durchsichtigen Plastiktüte und diese wiederum in Augenhöhe direkt am Gitter der Kapelle. Bei genauerem Hinsehen entpuppte es sich tatsächlich als Logbuch dieses längst archivierten Tradis. Und nachdem mich der Herr schon so nachdrücklich dazu aufforderte, auch was reinzuschreiben, Zitat, da ist sogar ein Bleistift dabei, musste ich das auch noch tun. Und so findet sich in dem alten Logbüchlein inzwischen ein skurriles Nebeneinander von Log-Einträgen und Gebeten. Das ist doch toll, oder? Dazu ein Foto, lieber Gott, lass unsere Oma zu dir in den Himmel kommen. Nicht schlecht. Also so können Geocaches quasi religiös zweitverwertet werden. Finde ich sehr beeindruckend. Hier in Deutschland werden ja Geocaches auch immer mal wieder Opfer von Polizeiaktionen. Nee, das ist falsch formuliert. Immer mal wieder sind Cacher so unvorsichtig und verstecken ihre Dosen so, dass sie Großeinsätze der Polizei auslösen, oft auch durch eine gefühlte Bedrohung unserer Muggelmitmenschen befeuert. In Amerika gibt es manchmal, und das ist dann auch in den Lokalsendern, in den Abendnachrichten zu sehen, sogar den Fall, dass so ein Ding richtig in die Luft gesprengt wird. Das Ganze wiederum von Klaus als Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Den Link zum Video gibt es im Beitrag. Auf alle Fälle war es ein Small an einem Laternenmast, was passiert ist. Die haben das ganz große Besteck geholt und mal richtig ausgepackt und das Ding ordentlich in die Luft gesprengt. Was dazu passierte, das fand ich ziemlich hübsch. Sie haben dann auch gleich, journalistisch einfach ziemlich clever, noch ein paar Geocacher rangeholt, einen speziell, und den so ein bisschen erklären lassen, was es denn eigentlich mit dem Geocaching auf sich hat und dass man A, da nichts sprengen muss und dass B, aber auch Geocaches unter Umständen so versteckt sein könnte, dass man nicht auf die Idee kommt, sie zu sprengen. Wer jetzt denkt, Jeremy Irish konzentriert sich in seinen, ne, CEO Jeremy Irish, kennen wir alle, Groundspeak-Chef, konzentriert sich in seinen Interviews auf die Geocaching-Szene, der irrt. Geekwire hat er nämlich unlängst ein Interview gegeben. Das Ganze sowohl zu lesen als auch zu hören als MP3 dann zur Verfügung. Im MP3-Fall geht es etwa bei 11 Minuten 30 los. Das Ganze zu hören natürlich über unseren Beitrag, in dem das Ding verlinkt ist. Wie gesagt, geekwire.com ist hier der Interviewer und Jeremy Irish erzählt ein bisschen über Geocaching an sich und im Besonderen. Schickes Foto haben sie von ihm gemacht und schickes Mikro besitzen sie da. Bin ich ein ganz klein bisschen neidisch. Die Zahl von 1,5 Millionen Geocaches wird natürlich rausgeholt. Ja, also wie gesagt, kann man lesen oder hören, wie man mag. Beides ist möglich. Link gibt's im Beitrag. Von Damiel und Orkanika haben wir eine Mail bekommen von jenseits des Weißwurst-Äquators. Und dazu will ich gar nicht viel sagen. Ich will sie einfach vorlesen. Hallo liebe Dosenfischer, wir möchten euch gern von einem ungewöhnlichen Tradi in den Alpen berichten. In den letzten 5 Jahren wurde er genau einmal gefunden. Und zwar von uns. Und das, obwohl er mitten in Europa liegt und eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten aufweist. Er liegt nur in einer recht unbekannten Gegend im Piemont, nicht weit von der Grenze der Schweiz. Für dieses Gebiet gibt es nur eine etwa 40 Jahre alte topografische Karte zu kaufen. Und aus diesem Grund haben wir selbst fast 2 Jahre gebraucht, bis wir uns an den FTF gewagt haben. Es war eine wunderschöne Wanderung auf einen sehr eindrucksvollen Berg. Er steht ein gutes Stück südlich des eigentlichen Alpenmassivs. Durch diesen Abstand kann man bei gutem Wetter zum Beispiel das Matterhorn und den Monte Rosa sehen. Auf der anderen Seite schaut man in die Po-Ebene. Fantastisch. Den Link zu dem Cache gibt es natürlich im Beitrag. Wenn ihr jemand sein wollt, der ihn nach 5 Jahren dann doch das zweite Mal findet, Monte Barone heißt der Cache übrigens, GCW V5X, dann nur zu. Es gibt ein paar nette Fotos. Es gibt insgesamt mittlerweile 2 Finder. Aber habe ich natürlich mich jetzt eben verguckt. Diese 2 Finder sind natürlich Damiel und Orkanika. Die loggen offenbar getrennt. Dazu gibt es, wie gesagt, Fotos, die absolut beeindruckend sind, die also wo ich dann auch so das Attribut einfach zu finden nicht wirklich unterschreiben kann, auf alle Fälle für mich als Flachländer unfassbar. Also wenn man das Wetter hat, das die beiden hatten, als sie diesen Cache gefunden haben, dann ist man echt gut dabei. Allerdings scheint auch ein Bergführer ganz nützlich zu sein, wenn man sich nämlich diesen Cache auf der Karte anguckt. Holla die Waldfee, sag ich mal. Holla die Waldfee. Ich habe hier gerade nochmal aufgemacht. Rundherum ist natürlich erstmal gar nichts. Dann zoomt man ein bisschen raus aus der Karte, wie ich das jetzt gerade tue. Und so rundherum immer noch fast nichts. Also in die Gegend muss man erstmal kommen. Ist aber sicherlich für diejenigen, die alles schon gesehen haben, eine großartige Herausforderung. Wer also München, Venedig hinter sich hat, für den könnte das ja nochmal so ein kleiner Spaziergang am Rande sein. Wir sind durch Eastpak 1984 auf ein Video aufmerksam gemacht worden, das zu einem regelmäßigen Podcast gehört, der ziemlich interessant klingt. Odo TV. Odo mit so komisch vielen O's, deshalb, weil es auch mit ganz komisch vielen O's geschrieben wird. Ein O vorne, dann ein D, dann zwei O's hinten. Odo.tv ist demzufolge auch die Internetadresse. Und da stellt ein junger Mann auf sympathische Weise verschiedene Outdoor-Artikel vor. Das Video, auf das wir aufmerksam gemacht wurden, ist so ein bisschen eine kleine Vorschau auf die restlichen Vorstellungsvideos, die in diesem Monat so kommen. Da könntet ihr also unter Umständen einiges an Spaß haben. Vom Messer bis zum Schlafsack, sag ich mal, wird da alles vorgestellt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Der Mann scheint verdammt gute Kontakte zu haben zur Outdoor-Verkaufsindustrie, scheint da immer mal nette Dinge gesponsert zu kriegen, die er dann in seinem Podcast, wie gesagt, vorstellt. Ich bin jetzt hier, also nicht Angst haben, hier hebt jetzt nicht gleich der Podcast ab. Es ist lediglich so, dass mein Rechner beschlossen hat, schon so dermaßen in die Jahre gekommen zu sein, dass so ein bisschen Aufnehmen und so ein bisschen Browser ihn unglaublich beschäftigt, sodass er gleich richtig losdreht, auch wenn hier irgendwie nur nicht mal 50% Prozessorauslastung am Start sind. Ich gucke parallel, damit ihr hier vielleicht nicht die ganze Zeit davon genervt werdet, mal was diese riesen Prozessorauslastung ausmacht und finde gar nichts. Also Logic Express, wenn es mal jemand wissen will, Logic Express hängt hier beim Aufnehmen mit 26% rum, das ist ja auch eher albern. Core Audio, was ja dazugehört, also sozusagen quasi der Audiotreiber, sag ich mal. Ja, dann kommt Mail vielleicht nochmal daher. Also Core Audio mit 7%. Alles nicht so spektakulär. Habt ihr übrigens mitgekriegt, dass D-Buddy zurück ist auf der Podcast-Szene? Es ist ja mittlerweile, mittlerweile habe ich D-Buddy ja durchschaut. Es ist ja offenbar seine, also sozusagen Verknappung als Verknappung als Mittel der Werbung, würde ich es nennen. Also D-Buddy zieht sich immer gänzlich zurück und wenn dann die Sehnsucht allzu groß geworden ist bei uns allen, zack, ist er wieder da. In diesem Fall hat er, wie gesagt, seine Podcasts wieder aufgenommen. Eine Testausgabe ist raus und eine zweite auch, die, wie er selber schreibt, technisch noch ein bisschen aufgebohrt werden muss, aber kann man ja mal reinhören. D-Buddy hat ja nicht so wirklich Lust auf Hörer, wie er immer gerne sagt, aber ihr müsst sie mir einfach nicht erzählen, dass ihr gehört habt. Ne? Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe ein total bescheuertes Problem gehabt. Ich hatte zu viele Mega-Events. Mal so angefangen. Ich hatte deutlich zu viele Mega-Events und zwar auf meinem 60er. Wenn ich mit der guten alten Methode von Michael Zielinski aus GSAK meine Caches so auf 60er exportiert habe, dass im Titel der GC-Code und die Schwierigkeit und die Größe der Dose erkennbar waren, dann sind aus meinen Tradis, aber auch nicht aus allen, sondern eher aus den Mikros, hatte ich den Eindruck, immer Mega-Events geworden im Icon. Das ist natürlich ziemlich bescheuert. Das hatte ich ja auch schon mal einmal im Podcast nebenbei erwähnt. Es ist allen durchgerutscht, was ich gut nachvollziehen kann. Offenbar hat Pixel aber genau für Probleme anderer Menschen so ein Extra-Ohr. Also wenn irgendwo jemand Leid klagt, dann ist hört Pixel es, selbst wenn er den Podcast nicht hört. Er ist da sowas wie der Chuck Norris der Sorgenhabenden. Jetzt hat er so ein bisschen rumgebastelt und hat mir eine Datei bereitgestellt, die gcse.txt heißt, die also dieses alte File, was ich sonst dafür benutzt habe, austauscht. Die habe ich in mein Makroverzeichnis kopiert und habe dann beim Export der Caches angegeben, dass er das da benutzen soll. Und dann wird dann wird das Makro nämlich auch nicht geupdatet sozusagen. Also das, ich rede wirr, aber es ist auch nur wahrlich nicht mein Fachgebiet. Einmal mehr zeigt sich, wie sehr aber hier fehlt. Das Prinzip ist ja, dass einfach die neuere Version des benutzten GCSE-Makros, das dafür sorgt, dass die Caches eben so umgeschrieben werden, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass die neuere Version nicht mehr kompatibel ist mit meiner Form der Icon-Anordnung offenbar. Jetzt könnte ich irgendwie wild mit den Icons rummachen, will ich aber gar nicht. Und den Plan B, den Pixel sich da ausgedacht hat, der ist wirklich fantastisch einfach. Und zwar hat er dieses Makro, nämlich die alte Version, die noch funktionierte, einfach TXT genannt. Funktioniert trotzdem als Makro, ist aber eben eine TXT-Datei. Die habe ich jetzt in mein Makroverzeichnis geladen und lasse wie immer das ganz normale Prozedere drüber laufen und siehe da, es funktioniert. Alle Tradis sind wieder Tradis. Und beim nächsten Update, wenn ich die Makros update oder er es sogar alleine tut, dann macht das überhaupt nichts, weil nämlich TXT-Dateien beim Update-Prozess nicht erneuert werden. Siehe da, Problem gelöst. Vielen, vielen Dank, sag ich mal. Vielen, vielen Dank, Pixel. Eine weitere Mail hat uns Thomas geschrieben. Und zwar hat Thomas uns auf ein Thema aus Südbayern gestoßen. In Südbayern sind wir ja, wenn wir nicht gerade in der Nähe im Urlaub sind, wenig präsent, freuen uns aber natürlich, dass wir auch so ganz weit unten ein paar Hörer haben. Wer dort unten schon war und cached und vielleicht auch viele Funde mag, dem ist vielleicht schon die Serie Blaumilchkanal aufgefallen. Das ist mittlerweile eine Serie von 6, schreibt Thomas, vielleicht sogar mehr, verschiedenen Ownern. Und der Powertrail umfasst mittlerweile um die 300 Dosen. Die sind natürlich auch wie blöde gefunden worden in der letzten Zeit. Mitte Mai gab es einen Cache, der Ausgangspunkt des Ganzen war, GC2WVYR. Aktuell 252 Funde, das dürften jetzt ja noch deutlich mehr sein. Und interessant ist dabei, dass das eben eine Fundzahl ist, wie sie Tradis im Landkreis Miesbach, Südbayern, teilweise in 2 Jahren nicht erreichen. Es gibt ein Grundkonzept für diesen Trail. Es sind einfache Filmdosen mit Drahtkonstruktionen hinter Schilder oder Leitplanken geklemmt. Die liegen in kürzester Entfernung zu einem Parkplatz und prinzipiell ist die Landschaft ansprechend. Die Dosen an sich verfolgen jedoch nur das Ziel, gelockt zu werden, ohne etwas zu zeigen. Und sie sind natürlich, wie sich das gehört, nicht in Ortschaften oder Dörfern. Der erste und der zweite Abschnitt sind innerhalb von 2 Tagen veröffentlicht worden. 36 Dosen waren es am Anfang und dann haben 2 andere ohne in die anderen Richtungen erweitert. Das Ganze ist also offenbar ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großes Projekt. Interessant, dass gerade auch so viele Leute da mitmachen. Die ganze Sache bringt ja auch dann am Ende eine Menge Punkte. Und wer es mag, dass seine Dosen sehr, sehr viel gefunden werden, der wird da sicherlich Spaß haben. Ich werde so schnell nicht nach Südbayern kommen und ich weiß auch nicht, ob ich dann tatsächlich Lust hätte auf einen Powertrail. Wobei, es wäre ja immer noch mein erster. Und einen, finde ich, sollte man sich mal gönnen, auch wenn das Glücksgefühl entsprechend der Definition von vorhin wahrscheinlich nicht allzu lange anhält. Respekt dennoch vor der vielen Arbeit, wenn man sie zudem noch so getan hat, dass die Menschen nicht die Natur kaputt trampeln, sondern stattdessen einfach nur ihre Punktzahlen erhöhen, ist das wohl in Ordnung. Wie Thomas schreibt, nehmen Cacher durchaus 500 Kilometer Fahrt auf sich, um das Ding anzugehen. Nachdem ich mit Chris601 gesprochen habe, ist der Traum von Abba und mir noch einmal mehr in mein Bewusstsein gerückt, die Runde um die Ostsee zu machen oder überhaupt irgendetwas zu tun, was zu tun hat mit vielleicht einem Wohnmobil, vielleicht auch nur einfach schönen Autos und ein bisschen Geld, was aber vor allem zu tun hat mit ganz, ganz viel Zeit. Also 3 Monate Minimum, Tendenz vielleicht sogar ein halbes Jahr. Am tollsten wäre natürlich ein geschenktes Jahr. Da muss ich sagen, sind die Kollegen vom WDR. WDR, die älteren Hörer erinnern sich, das sind die, die also sozusagen so hier, na, das ist wie Podcast, nur eben über Welle und sagen wir mal mit Bild. Die Kollegen jedenfalls haben jetzt eine Aktion gemacht, die echt großartig ist. Die ist nämlich, der WDR schenkt dir ein Jahr, also WDR 2, um genau zu sein, also ein Radiosender. Der Trick, ich vermute, es ist jetzt schon vorbei, haben sie ein bisschen liegen lassen seit dem 12. September. Jedenfalls der Trick ist, dass man eine coole Bewerbung abgeben soll, also dass man eine schöne Idee hat, was man mit diesem Jahr dann anstellt, und dann haut der WDR, nee, es scheint hier tatsächlich noch, warte mal, vom 19. September bis zum 7. Oktober. Also offensichtlich kann man sich noch bewerben. Die Idee muss man nennen, wie man die Idee umsetzen will und was man derzeit macht, soll man erzählen. Ich vermute, Hausfrauen ohne Einkommen haben es am einfachsten, hier ein Jahr geschenkt zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Leuten ist, die es gewohnt sind, monatlich von ihrem Arbeitgeber relativ viel Geld aufs Konto gespült zu bekommen. Als Idee jedenfalls fantastisch. Denn seien wir mal ehrlich, was uns wirklich fehlt, ist Zeit. Punkt. Vielen Dank will ich noch einmal sagen an die Matzen. Die Matzen haben ja, wiederum die älteren Hörer erinnern sich, das Map 62 von Garmin gewonnen, das wir aus der Aktion Onawax, mit der Aktion Onawax und das Volk gebracht haben. Die beiden freuen sich wirklich aufs Schönste. Ich finde die Fotos jetzt relativ privat, deswegen zeige ich sie euch nicht, aber ich bin sehr, sehr begeistert und grüße auf diesem Wege die Matzen ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Freue mich drauf, vielleicht bald mal einen Cache von euch zu machen, den habt ihr ja bekommen, das 62er, weil er tolle Caches legt, offenbar. Einen doch recht traurigen Vorfall hat es gegeben, und zwar hat die Stadt Geesthacht zugeschlagen und 2 absolute Cache-Legenden in den Orkus geschickt. The Lair of Cerberus und The Lord of the Rings sind beide disabled, und zwar sieht es tatsächlich so aus, als wenn da auch wirklich Feierabend bleibt. Cosmic Bob, das dürfte für alle ein Begriff sein. Cosmic Bob, eine absolute Cacher-Legende, jedenfalls hier im Norden, hat mit diesen Caches sich selbst, glaube ich, mehr oder weniger unsterblich gemacht. Allerdings ist es tatsächlich mit den beiden Dosen jetzt wirklich vorbei. Tja. Also 786 Teams, geschätzt 1000 Menschen sind da durchgestapft. 6 Jahre hat der Cache durchgehalten, 875 Bilder gibt es dazu. Eine ganz, ganz große Nummer. Wir verneigen uns still. Ja, die Stadt Geesthacht hat in diesem Falle offenbar zugeschlagen. Cosmic Bob ist verständlicherweise alles andere als glücklich, das ist zu verstehen. Andererseits, das steht im letzten Log, vielleicht mag sich das mal jemand angucken, hat er damit Geschichte geschrieben. Vielleicht ist es dann auch einfach okay und es ist für manchen Cache einfach die Zeit um, so traurig es ist. Traurig ist gleich das zweite Stichwort, denn die Traudig-Serie ist auch großflächig archiviert worden. Ich will das gar nicht weiter hochholen, es ist also ein extrem ärgerlicher Vorfall, wenn Menschen besoffen cachen gehen, sich dann von der Polizei schnappen lassen und dann auch noch was erzählen vom Geocaching. Wird es noch ein bisschen heftiger, als ich es an manchen anderen Stellen empfunden habe. Jedenfalls ist fast die gesamte Traudig-Serie dem zum Opfer gefallen. Wer da noch mal ein bisschen Leichen gucken möchte, google einfach Traudig und er wird eine große Serie finden. Wie gesagt, auch da ist es sehr, sehr schade drum. Eine Frage möchte ich gerne weitergeben, und zwar eine Frage von Danom. Danom fragt, ob es GPS-Sender gibt, die so klein sind, GPS-Sender. Also GPS, ja, also ob es Sender gibt, die so klein sind, dass man sie an einem Fahrrad befestigen kann, und zwar quasi unsichtbar. Danom schreibt nämlich, dass ihm jetzt das 5. Fahrrad bereits geklaut wurde im Leben. Da er 25 ist, ist also alle 5 Jahre eins draufgegangen. Und nun überlegt er, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe für ihn, die ganze Sache mit so einem Sender zu erledigen. Ob das jetzt ein GPS-Sender sein muss, weiß ich gar nicht. Vermute, er kommt als erstes auf GPS-Sender, weil er einen GPS-Empfänger hat. Aber möglicherweise gibt es da ja auch andere Varianten. Wenn euch da irgendwas einfällt, wie man da Nom glücklich machen kann, dann nur zu. Eine ziemlich abgefahrene Geschichte habe ich noch fast zum Schluss. Und zwar die Geschichte, wie jemand zum Geocacher wurde. Von Freunden angefixt, von Kumpels mitgenommen, von den Verwandten erzählt bekommen. Das kennen wir alles schon. Was ich aber noch nicht kannte, ist die Variante, dass ein Lehrer seinen Schülern Geocaching als Aufgabe stellt. Ziemlich abgefahren in diesem Fall. Auch hier werde ich einfach mal dazu übergehen, das vorzulesen, sonst funktioniert es gar nicht richtig. Anfang Februar kam meine Freundin nach Hause, die im Freiberg-Kolleg in Sachsen gerade das Abi für Erwachsene nachmacht, und meinte, dass sie im Fach Geophysik ein Projekt in den Ferien machen soll. Da soll sie Dosen suchen und an verschiedenen Punkten und danach eine Oberflächenberechnung daraus machen. Das Ganze heißt Geocaching. Dazu muss man sagen, dass der Lehrer ein begeisterter Geocacher ist. Als Trinox ist er unterwegs. Und es gibt auch einen Cache mit direktem Bezug zu diesem Kolleg. Das ist GC2PT7G, das alte und das neue Kolleg. Jedes Jahr macht er für Schüler ein Projekt, das sich mit Geocaching beschäftigt. Da werden in Klassen Teams gebildet, die mindestens einen Tradi, Multi und Mystery finden müssen. Pro Fund gibt es Punkte. Für ein Tradi 1, für Multi 2, für Mystery 3. Plus extra Punkte, je schwieriger der Cache ist. Jedes Team muss mindestens 30 Punkte erreichen. Die Ergebnisse der Teams werden dann auf einer internen Seite des Kollegs eingetragen und dann vom Lehrer bei geocaching.com gelockt unter dem Namen Las Colegas. Am Schluss muss dann jedes Team von allen gefundenen Caches eine Flächenberechnung machen. Und darauf gibt es dann Zensuren, die auf das Zeugnis, die auch ins Zeugnis einfließen. Quasi Geocaching für bessere Zensuren. Für dich eine sehr abgefahrene Geschichte. Habe ich so konsequent noch nicht erlebt, dass Geocaching immer mal auch benutzt wird für Bildungszwecke, ist ja nur naheliegend. Dafür ist das Spiel einfach tatsächlich zu geeignet, wenn man mal ehrlich ist. Dass ein Lehrer in dieser Form sein Hobby mit einbringt, finde ich ziemlich abgefahren. Gefällt mir richtig gut. Wir bekommen danach von Sosch 3000 aus Dresden dann noch geschrieben, wie es weiterging. Da sind ein paar Spoiler drin, da traue ich mich jetzt nicht so richtig von zu erzählen. Aber einen wunderschönen Satz fand ich folgenden. Sekunde. Ich Power Trails, Mega Event, Enigma, Jeremy Irish, bla 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 bla. Und weiter, Podcast ausfällt, CD hören, bla bla bla. Ja, warum? Das Hören. Ach, schade, ich finde es jetzt nicht. Aber hier steht in der Mail, das hätte ich mir mal markieren sollen. Ganz Dresden wurde zu einem einzigen Riesen-Abenteuerspielplatz. Ja, kann ich unterschreiben. Geht mir mit dem Geocaching ähnlich. Ich habe übrigens in letzter Zeit, das zu meinem privaten Geocaching im Moment, ich habe übrigens in letzter Zeit immer wieder Gelegenheit, mal etwas ausgedehntere Reisen durch meinen Landkreis zu machen. Der hat sich auch durch die Kreisgebietsreform etwas vergrößert und fahre dann manchmal auch hier und da um einen Umweg, um dann noch die ein oder andere Tüdeldose aufzusammeln. Und siehe da, auch auf dem Plattenlande gibt es wunderschöne Dosen. Seit dem Event weiß ich auch, dass da noch einiges Tolles auf uns zukommt. Insofern harre ich da der Dinge, die da kommen. Das soweit als kleine Podcast-Episode mit den Fakten, die uns in letzter Zeit so die verschiedenen Mails ins Haus gespült haben. Dafür sage ich natürlich vor allem vielen Dank, dass wir diese Mails überhaupt von euch bekommen, dass ihr euch die Mühe macht, uns zu informieren über das, was bei euch in der Region so los ist. Ich möchte euch nochmal ermutigen, das auch weiter zu tun, das auch innig und heftig zu tun und euch nicht zu ärgern, wenn wir es nicht immer sofort verbraten können. Seid ganz gewiss, das ist alles Futter, das uns diesen Podcast hier ermöglicht. schöner ist es natürlich ganz klar schon, weil man dann nicht nur eine Stimme hört, aber vor allem, weil dieser Podcast einfach nur perfekt ist, wenn zwei Menschen da sind. Wenn auch aber hier am Tisch sitzt, ich hoffe, das ist bald wieder der Fall. Und solange gucke ich auf meinen kleinen Metallcacher, den ich hier von Eastpak 1984 geschenkt bekommen habe. Kleine Taschenlampe hat in der Hand und ein GPS-System. Und ich denke mir, es wäre aber und ärgere mich, dass er stumm ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.